am Anfang haben wir auch ganz viele Dinge irgendwie erzwingen wollen. Ja? Beim Segeln ist es ganz viel so, dass du eben mit Bedingungen umgehen musst, die du nicht ändern kannst. Und das sind in erster Linie Winde beispielsweise.
Aber wir spüren schon seit langem, ist es Zeit für was Neues. Es gibt Herausforderungen, die Welt hat sich weiterentwickelt. In vielen Punkten wir aber nicht. Heißt also, der Fehler ist ganz klar wieder derjenige, nicht zu starten oder einfach zu stoppen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Timon Vorhoff und ich unterhalte mich hier regelmäßig alle zwei Wochen mit inspirierenden Menschen, die eine Idee hatten und diese umgesetzt haben oder gerade noch dabei sind, diese umzusetzen. Dieses Mal spielt das Element Wasser auch wieder eine größere Rolle, denn ich unterhalte mich mit Paulina Lewandowski und Matthias Salomon über ja, ihre Idee oder das Abenteuer, ihre vier Wände hier in Deutschland aufzugeben, das Leben, das bequeme Leben mit sicherem Job hinter sich zu lassen und alles auf ein Segelboot zu verfrachten und damit um die Welt zu segeln. Wir haben uns natürlich viel darüber unterhalten, wie es dazu kam, warum sie das Ganze machen, wie sie ja, angefangen haben, dann auch diese Idee umzusetzen. Wir kommen auch immer wieder auf ein paar andere Themen zu sprechen, wie zum Beispiel, wie sie mit Rückschlägen umgehen, was sich so an ihrer Erwartungshaltung geändert hat seit den 2 Jahren, die sie unterwegs sind und noch viele andere Themen, die sich auch jetzt nicht nur rund ums Segeln drehen, sondern auch oft gut aufs Alltagsleben übertragen lassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Interview. Ist einiges dabei, was ich persönlich mitgenommen habe und bin mir sicher, dass für euch auch auf jeden Fall das eine oder andere Interessante, Inspirierende dabei sein wird. Ja, hallo Paulina, hallo Matthias.
Hallo.
Hi, hi.
Ja, schön, dass das geklappt hat und ihr euch aus dem fernen Kolumbien dazuschalten konntet. Ja, wir möchten uns, also ich bin froh, dass ihr heute dabei seid. Ihr habt eine ganz andere Idee als sonst die Leute, die hier auf dem Podcast auch was vorstellen, die oft irgendwie auch ein Unternehmen gegründet haben. Ihr seid nämlich dabei, um die Welt zu segeln. Ihr habt angefangen Mitte 2018 mit der Entscheidung und seid dann knapp ein Jahr später, habt ihr die Segel ausgerollt und habt euch aus Flensburg auf den Weg gemacht und seid jetzt mittlerweile in Kolumbien angekommen. Habt dort so ein bisschen die Corona-Zeit verbringen dürfen in der Sonne. Ich würde einmal ganz vorne vielleicht nochmal anfangen und dass ihr euch einmal ganz kurz vorstellt, wo ihr herkommt, was ihr eigentlich vor eurer Idee gemacht habt und vor dem Losankern oder dem Verlassen des Hafens in Flensburg.
Ja, Paulina, habe als Product Owner gearbeitet in einem Fitnessunternehmen 3 Jahre lang. Habe da quasi die Entstehung von digitalen Produkten mit vorangetrieben an der Schnittstelle zwischen Entwicklung, also dem Tech-Team, dem Business-Team und dem Endverbraucher und dem Nutzer quasi. Und ja, habe da quasi in München fleißig in einem Remote-Team, Remote-Setup gearbeitet und hatte schon immer so ein bisschen den Drang, das Land zu verlassen und die Welt zu sehen. Damals noch nicht mit Segelplänen, aber ja, genau. Hatte das davor gemacht, macht das tatsächlich immer noch und das ist so mein beruflicher Hintergrund. Und mein Hintergrund, wo ich tatsächlich die letzten 3 Jahre vor der Reise verbracht habe.
Top, dann kurz zu mir. Ich bin ursprünglich aus den österreichischen Bergen, aus dem Westen, Großfamilie groß geworden, habe dann viel erstmal studiert, viel nebenbei gearbeitet, auch immer wieder mal eine längere Reise gemacht und habe dann später als im Vertrieb gearbeitet und habe dort junge Unternehmen mit aufgebaut. Und zum Schluss hin hatte ich dann ein wunderbarstes Team, mit dem ich viel erlebt habe. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, wenn ich dann 30 werde, ja, dann werde ich das nächste große Abenteuer starten, was dann eine Segelreise werden wird. Und dieser 30. Geburtstag, da kam dann immer schneller auf mich zu. Und deswegen ist es dann soweit gewesen, tatsächlich 2019, dass wir da los sind, weil da ja dann der 30. Geburtstag da war. Das ist wiederum mal eine Hilfe, ja, dass wir tatsächlich losstarten, weil ansonsten wäre ich dann 33 geworden, dann 40 und Co. Ich bin immer froh, dass wir das nicht gemacht haben. Ja, und sind losgesegelt und arbeite nach wie vor als mittlerweile Vertriebsberater und helfe jungen Unternehmen wie damals schon dem Unternehmen Forto, helfe ich jetzt dass sie eben ein ähnliches Umsatzwachstum hinlegen können. Und das mache ich jetzt aus meinem Floating Office.
Nicht das Homeoffice, was für viele sich dieses Jahr entwickelt hat, sondern das Floating Office. Sehr schön. Und wie habt ihr beiden euch dann kennengelernt? Wie haben sich eure beiden Wege eigentlich so gekreuzt?
Genau, ja, also zusammengeführt hat uns am Ende des Studiums, 2013. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, sind aber ein Paar seit mittlerweile über 2 Jahren. Also das hat ein bisschen gedauert, bis sich das entwickelt hat so zwischen uns zwischenzeitigen Pausen und dann eben, welches Jahr war das? 2018 tatsächlich, wo wir dann als Paar zueinander gefunden haben. Und kennen uns jetzt mittlerweile 2013, wir haben jetzt 2021 bald, ja, seit vielen Jahren und mittlerweile sehr gut auch, ja, dank des Segelns.
Genau, also so ein Jahr in diesem Lebensstil ist, glaube ich, mit 5 bis 10 anderen Lebensjahren zu vergleichen,
ja.
Weil wir doch schon, seit wir losgesegelt sind, tatsächlich jeden Tag 24 Stunden miteinander verbracht haben, 7 Tage die Woche. Jede Woche des Jahres und da lernt man sich dann schon sehr, sehr gut kennen. Aber wir hatten ja zum Glück schon davor eine intensive Kennenlernphase in diesem Studium. Das ist das CDTM, das ist ein sehr, sehr intensives Programm und dort haben wir uns schon sehr gut kennengelernt. Genau, und ich hatte da schon mein Auge auf sie geworfen, aber das ist eine andere Geschichte.
Okay, das heißt, ihr habt euch im Studium quasi kennengelernt, weil ihr in der gleichen Uni wart. Und,
genau.
Okay. Ihr seid jetzt, und dann wäre jetzt so ein bisschen die Frage, also du hast es gerade schon so gesagt, ja, dann sind wir losgesegelt. Klingt jetzt einfacher, als es dann wahrscheinlich war. Also ihr habt euch 2018 seid ihr zusammengekommen und ich habe ja gerade schon gesagt, Mitte 2018 ist auch so ein bisschen die Entscheidung gefallen, dass ihr um die Welt segeln wollt. Wollt ihr einmal kurz nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wie die Entscheidung überhaupt, da, also wie es dazu gekommen ist, dass ihr beide gesagt habt, boah, ich habe da voll Lust, mal um die Welt zu segeln und lass es doch einfach nächstes Jahr schon mal machen. Also mich würde ein bisschen interessieren, wie die Idee überhaupt geboren ist, die Welt zu umsegeln und wie ihr dann auch so schnell die Entscheidung getroffen habt, nachdem ihr euch jetzt kurz vorher quasi zusammengekommen seid. Es ist ja schon eine große Entscheidung zu sagen, ja, wir segeln mal um die Welt zusammen.
Ja, ich glaube, bei Matthias ist die Entscheidung schon vor Jahren geboren, als er als Kind sein erstes Segelboot geschnitzt hat und gebaut hat. Ich glaube, da ist es so zum ersten Mal wahrscheinlich unterbewusst entstanden. Bei uns gemeinsam ist es aber tatsächlich relativ früh, ich glaube 3 Monate, nachdem wir zusammengekommen sind, haben wir gesagt, oder hat Matthias mir einen Ausschnitt aus einem Buch geschickt, wo es eben darum geht, die Zeit zu nutzen und aufzubrechen. Und wir hatten zuvor schon über das Thema Segeln gesprochen, waren zuvor auch schon das ein oder andere Mal segeln. Und dann hat er mich tatsächlich über WhatsApp mit diesem Bild, mit so einer kleinen Randnotiz zu diesem Buch gefragt, hey, wie wäre es denn so? Und ich habe relativ spontan gesagt, klar, warum nicht? Und das Ganze ist geboren, glaube ich, weil dieses Thema rausgehen und segeln bei uns intrinsisch eh schon immer vorhanden war. Bei mir war es weniger explizit segeln, sondern Welt entdecken. Bei Matthias war es tatsächlich so dieses Abenteuer auf dem Boot. Und das ist so ganz natürlich heraus tatsächlich, dennoch sehr spontan aus uns herausgeboren, dass wir gesagt haben, let's do it. Ja. Und so retrospektiv betrachtet, war das eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, so komplett natürlich. Ich weiß nicht, ob Matthias da noch was zu ergänzen hat.
Ich meine, ich hatte es vorhin schon mal kurz anklingen lassen. Ich glaube, für mich war da ganz besonders wichtig, So eine Dreifaltigkeit, ja. Das war zum ersten, genuin zu sein, das war immer schon ein Anliegen mein ganzes Leben lang, sprich rauszufinden, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Was brauche ich, um in meinen Flow zu kommen? Was brauche ich, um strahlende Augen zu kriegen, um viel Energie aufzufahren? Dann zweitens aber auch, darüber zu reden und das ganz authentisch, also über das, was wirklich da ist und nicht das, was ich gerne hätte oder was ich glaube zu brauchen, wie auch immer. Und dann drittens, das dann auch wirklich zu tun, was ich denn da sage. Und deswegen war das für mich dann so, diese Dreifaltigkeit war ein integraler Teil unseres Teams ganz am Schluss und es war eine sehr, sehr starke Kultur, die wir da gelebt haben. Und ein Punkt, den ich immer gesagt habe, war, wenn ich 30 werde, also schon sehr, sehr bald, dann startet dieses Abenteuer. Ja, und irgendwann wurde ich dann sehr bald 30 und dann war ich auch in diesem Zugzwang, dass ich tatsächlich loslegen musste. Und deswegen war das quasi das Ziel hinten raus klar. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, Wort zu halten. Ja, und das war aber auch wichtig, weil dieser ganz klare Tag, an dem wir losstarten, hat uns dann ermöglicht, doch recht rasch alles durchzuziehen. Also vom Juni die Entscheidung fällt, oder wo wir zusammenkommen, im Juli, wo wir die Entscheidung dann treffen, zwei Monate später, dass wir unsere Arbeitsstellen in Investoren investieren, dass wir eben auch gehen werden. Und dann wenige Monate später, dass wir dann tatsächlich ausgestiegen sind aus diesen Arbeitsstellen. Und in der gleichen Zeit haben wir dann ja noch ein einziges Foto uns angeguckt. Das haben wir dann auch gekauft, weil wir schon von Anfang an gesagt haben, okay, das ist das Richtige. Und dann ging es eigentlich los. Ja. Das war einfach wichtig, auf diese innere Stimme zu hören, was wir denn da tatsächlich machen wollen und warum wir das machen wollen. Und das war deswegen sehr klar und einfach. Und deswegen ist es dann losgegangen. Und hier sind wir. Jahre später. Mhm.
Auf dem eigenen Boot. Aber das heißt, ihr seid vorher schon noch mit dem Thema Segeln in Berührung gekommen. Also ihr wart schon mal auf dem Segelboot unterwegs oder seid mal im Urlaub segeln gewesen oder was? Einfach die Sehnsucht nach Segeln, obwohl ihr das Segeln noch gar nicht so kanntet.
Ja, auch da, Matthias, ein bisschen intensiver als ich. Ich glaube, ich hatte insgesamt in 4 Wochen Segelerfahrung, bevor es dann wirklich losging auf unser eigenes Schiff. Und vielleicht nochmal Randnotiz an alle, die Chartersegeln machen und schon mal in Italien, Kroatien und Co. segeln waren. Das Segeln um die Welt ist definitiv sehr anders als das, was man von den kurzen Urlaubsreisen kennt. Das durfte ich dann auch in den letzten 1,5 Jahren erfahren. War sehr, sehr spannend. Aber ja, also meine Segelerfahrung beruhte auf 4 Wochen Segeln in Italien, Kroatien, Frankreich und Co. Bei Matthias etwas intensiver.
Genau, wobei aber auch nicht super, also super, super viel. Also ich hatte meinen allerersten Segeltag mit einer sehr speziellen Familie in den Staaten. Die nächste Segelreise, also der zweite Segeltag war bereits eine Atlantiküberquerung, was aber segeltechnisch sehr, sehr einfach ist, weil da geht es nur geradeaus und man muss das Steuerruder halten. Und danach haben wir ein bisschen rumgechartert, ja. Aber der Punkt ist der, wie so viel bei anderen Themen, die man startet, würdest du von Anfang an wissen, was das auf dich zukommt, wäre es zum einen, glaube ich, ein bisschen scary, ja, wenn du das wahrscheinlich dann nicht mehr machen würdest, zum anderen aber auch langweilig. Deswegen glaube ich, wenn man etwas Neues macht und wirklich ganz frisch daran geht, ohne große Erwartungshaltung, das macht die Magie aus, ja, am Ende des Tages. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir da gar keine eingesessenen Seebären waren, sondern es war halt deswegen umso intensiver, ja.
Okay, schon mal so ein bisschen was geschnuppert an Segelluft, aber jetzt noch nicht diejenigen, die, weil es gibt ja auch Leute, die irgendwie in Hamburg wohnen und dann auch schon von Opa immer mitgenommen werden auf Segelboot und ja, schon auch super segeln können. Habt ihr dann noch irgendwie so einen Segelschein gemacht oder vorher auch schon mal irgendwie so einen Schein gemacht?
Ja,
oder?
Genau. Das haben wir alles gemacht, sowohl Pauli als auch ich. Und vielleicht ein Nachwort dazu nochmal zu diesen ganzen Wochen oder dieser kurzen Segelerfahrung, will ich jetzt mal sagen. Ich glaube, wichtig dabei war, dass wir beide gespürt haben, das ist richtig. Ja, und wenn wir uns viel Zeit genommen hätten und noch teilweise auch haben, um das zu eruieren, warum das so ist, konnten wir immer mehr Worte dafür finden, aber es hat noch lange gedauert, um das nochmal ganz konkret aussprechen zu können, warum das denn so ist, dass wir das so intensiv finden. Und ich glaube, wichtig ist, gerade auf diese innere Stimme zu hören und darauf zu achten, so in welchen Momenten spüre ich diese Energie, spüre ich diese Neugierde, diese Leidenschaft, in welchen Momenten, oder gerade in den schweren Momenten, was denke ich dann, ja, vielleicht, was ist meine Exit-Strategie sogar, ja, und dann auf genau diese Emotion zu hören, dem nachzugehen, ich glaube, das ist das Wichtigste dann, weil gerade über die, wenn man es dann macht, wird es immer klarer, warum das von Anfang an das Richtige war.
Vielleicht da noch zu ergänzen, was ich auch ganz spannend fand, als wir eben am Start waren und Freunden und Familie erzählt haben, was wir so planen. Von Freunden habe ich auch ganz oft gehört, boah, ihr seid ja mutig. Und das hat mich total irritiert, weil das hat sich für mich gar nicht so angefühlt. Das hat sich nämlich sehr natürlich angefühlt. Und das ist halt eben so dieser Unterschied, den man so sieht von Außenstehenden, die halt nicht dieses Intrinsische spüren. Erscheint es mutig und wild. Und wenn man aber diese innere Stimme hört, erscheint es ganz natürlich. Und es bedarf gar nicht so viel Mut, wie es von außen scheint tatsächlich.
Mhm. Und dann ist eigentlich nur die Frage des Wies und das so ein bisschen quasi zu beantworten. Und okay, das heißt, ihr habt dann im Juni 2018 diese Entscheidung, im Juli 2018 die Entscheidung getroffen. Und dann kommt ja letztendlich so ein bisschen auch die spannende Phase, wo man dann auch wirklich das, was man sich vorgenommen hat, irgendwie auch dann umsetzt. Und du hast gerade schon, Matthias, so ein bisschen da was vorweggenommen. Ne? Ihr habt dann auch Arbeitgeber Bescheid gesagt, dass ihr euch bald verabschieden werdet und so weiter und so fort. Boot kaufen. Wie habt ihr denn jetzt tatsächlich, nachdem ihr euch entschieden habt gemeinsam, dass ihr euch ein Segelboot kaufen wollt und um die Welt segeln wollt, wie ging es dann los? Also womit habt ihr angefangen?
Wir haben ziemlich direkt mit der Bootstour gestartet und sind dabei wie folgt vorgegangen. Wir sind dann auf eine Messe in Berlin, die, glaube ich, die Boot heißt die, in Berlin gegangen, haben gesagt, okay, wir wollen sie mal angucken, was so die Bootsgrößen sind, die wir als Langzeitseglerpaar brauchen. Weil wir es auch nur aus dem Chartern kannten, so diese ganz großen 50-Fuß-Luxuskähne, wo wir dann zu 12 drauf saßen und dann waren wir uns sicher, welche Größe es tatsächlich ist. Sind dahin.
Also so ein bisschen, Marktrecherche. Mal gucken, was gibt es eigentlich für Boote, worauf muss man achten, mit Leuten mal reden.
Richtig, also einfach nur mal zu gucken, was so die richtige Größe wäre. Ja, wir hatten zu diesem Zeitpunkt bereits eine Due Diligence gestartet. Also wir haben so ein Excel-Sheet entwickelt, wo wir halt für uns die Sachen aufgeschrieben haben, die wir haben wollen, ja, um einfach unsere Gefühle auch noch ein bisschen zu objektivieren.
Was ist das zum Beispiel? Also einfach nur Küche und eine Matratze oder?
Ja, genau. Also einfach so angefangen von ganz klassischen Themen rund ums Boot, also Größe, Material, das Design von dem Boot selber, dann aber auch weitergehend zu Komfortthemen. Dann haben wir aber auch gesagt, also natürlich Sicherheit ist ein riesengroßes Thema. Also einfach, da hat man 5, 6 Kriterien, ich kann die nicht mehr alle leider aufzählen, aber die haben wir dann festgelegt, haben die auch bewertet für uns, um festzustellen, was denn so die wichtigsten Sachen sind, die wir haben wollen. Und vor allem, um auch so eine endliche Liste zu sammeln an Themen, die wir haben wollen, ja, die uns wichtig sind, sodass dieser Kaufprozess eben von einer Liste auch geführt und geleitet wird, nicht nur von Emotionen, weil die ist natürlich bei mir ganz besonders durchgaluppiert. Ja. Deswegen war es gleich, brauche noch ein bisschen eine Stütze. Und um diese Liste jetzt zu vervollständigen, sind wir auf diese Messe. Auf der Messe gab es aber keine Boote, warum auch immer. Und auf dem Rausgehen, als die schon zugemacht haben, gesagt, waren wir fast schon frustriert und gesagt, das kann es ja nicht sein. Und dann sind wir auf ältere Segelbären los und haben gesagt, ja, Freunde, also hier sind wir. Pauli und Matze würden gerne ein Boot kaufen. Kennst du wen, der wen kennt? Und gut wär's, ja, weil wir brauchen ein Boot. Und tatsächlich war es der erste oder der zweite, der gesagt hat, ja, da kennt er wen. Die wissen selber noch nicht, dass sie verkaufen, aber es wird Zeit. Und er hat gesagt, ja, das ist aber eine spannende Kombi und ob er einen Kontakt herstellen kann. Das hat er auch gemacht. Mit denen haben wir dann Kontakt aufgenommen. Das waren Leute, die über 10 Jahre jetzt unterwegs waren und sind zurückgekommen nach Europa, erst gerade frisch. Und dann habe ich die angerufen und gesagt, ja, hier der Matze, hab gehört, ihr seid zum Verkaufen. Und das wusste der selber noch nicht. Ja. Und so ging es dann eigentlich los. Und wieder eine Woche später waren wir bei dem auf dem Boot. Wieder eine Woche später kam dann Pauli auch mit dazu. Dann, glaube ich, ein paar wenige Wochen später war mein Geburtstag, der 30. Der Sagobohrende, da haben wir dann unseren Abschied gefeiert. Da gab es auch schon das Bild vom Boot an der Wand und auch die aktuellen Besitzer. Wir hatten da noch keinen Vertrag, noch gar nichts. Wir hatten auch nicht ausgemacht, dass es verkauft wird. Aber wir haben sie einfach mal sie so eingeladen, uns alles so präsentiert und so kam es dann auch. Ja, es ging dann alles wie ein Bilderbuch eigentlich auf. Da haben wir dieses Boot gekauft. Das war das Einzige, was wir gesehen haben, das Einzige, was wir angeguckt haben. Und dann ging es eigentlich schon nahtlos, einen Tag nach dem Kaufdatum. Das war der Geburtstag meiner Schwester, ist auch noch gut gewählt. Ging es eigentlich direkt los, ja, mit dem Refit.
Okay. Wie lange hat es gebraucht, bis ihr das Boot dann tatsächlich gekauft habt? Also was war so der Zeitstrahl von diesem ersten Kontakt auf der Messe bis zum mal besichtigen, alles vertraglich irgendwie auch zu klären, bis ihr dann wirklich auch die, weiß nicht, die, hat man, kriegt man eine Schüssel oder was kriegt man, wenn man ein Boot kauft, die Schüssel in der Hand gehalten habt?
Ja, das war tatsächlich vielleicht 3 Stages da an dem Punkt. Wir haben, glaube ich, waren Anfang Dezember auf dieser besagten Messe. Ich glaube, circa Mitte Dezember war Matthias mit einem Freund Till von uns gemeinsam auf diesem Boot zum ersten Mal. Das weiß ich noch, am 22. Dezember haben uns die Voreigner gesagt, sie würden uns das Boot verkaufen. Da waren natürlich schon weiche Knie. Und wie gesagt, 12. Februar war dann die Vertragsunterschrift. Und in der Zwischenzeit, zwischen dem Punkt, hey, wir würden euch dieses Boot verkaufen, zu Vertragsunterschrift, hatten wir dann noch so Themen wie ein Gutachter arrangieren, ein Gutachter, das ganze Boot checken lassen, uns da nochmal ein paar Gedanken drüber machen. Das passierte dann in der Zwischenzeit. Ja, aber recht zügig tatsächlich, ja.
Das heißt, ihr habt dann so ein bisschen versucht, den Preis auch zu finden und auch den, wie wenn man es vom Autokauf vielleicht auch kennt, dann nimmt man nochmal einen Freund mit, der sich mit Autos vielleicht auch ein bisschen besser auskennt, der sich mal den Motor auch angucken kann, damit man da nicht zu viel bezahlt. Und wie viel, wenn ich fragen darf, in welcher Größenordnung war das jetzt, was war das für eine Startinvestition sozusagen dann für euch?
Ja, wir haben da einen mittleren 5-stelligen Betrag investiert für diese Startinvestition.
Okay.
Wir hatten aber auch ehrlich gesagt gar nicht viel mehr. Also wir haben es umgekehrt gemacht. Wir haben gesagt, wir haben so und so viel Geld, ja, und das sollte reichen fürs Boot, den Refit und idealerweise ein Jahr. Und das Boot, was wir dann schlussendlich gekauft haben, hat einen wesentlich höheren Wert. Gleichzeitig war es aber auch so, dass wir von Anfang an mit offenen Karten gespielt haben und auch gesagt haben, also so viel habe ich tatsächlich. kann auch meinen Kontoauszug schicken, macht es Sinn, weiterzusprechen. Ja, und das Schöne war, dass eben diese Offenheit auf Anklang gestoßen ist und das Paar auf der anderen Seite, wenn man so will, die haben auch über eine sehr glückliche Fügung dieses Boot bekommen. Die haben auch sehr viele Niederschläge erlebt und Boot verloren und dann sind sie zu diesem Boot gekommen. Das heißt, dieses Boot hatte schon eine Geschichte, ja, und diese Geschichte wurde so weitergezeichnet. Und jetzt wurden wir irgendwie, wie es Pauline schon gesagt hat, irgendwann kam dann das Angebot, okay, wir wollen das und wir wollen es euch auch verkaufen für den und den Preis. Und das war dann schon in greifbarer Nähe und ja, dann wurden wir sehr nervös. Ja. Wir wussten, okay, jetzt wird es Zeit. Ja. Weil bis dahin war unsere größte Investition, die wir getätigt haben, ein Laptop für 1.500 Euro. Ja, und auf einmal ging es halt um einen Betrag, der schon um einiges höher war. Ja. Genau.
Ja, und die damit einhergehende Entscheidung war natürlich dann auch definitiv. Ne? Also dann ja. Ging das halt, hat man den Stein so richtig ins Rollen gebracht quasi.
Ja, dann hat man das Boot, ne? Also eigentlich Das wichtigste Puzzlestück.
Dann
muss man es natürlich auch gebrauchen.
Ja. Ja. Aber ich würde sagen, wenn man so diese gesamte erste Phase so von diesem Abenteuer benennen würde, ja, dann würde ich sagen, war so eine Forming-Phase bis dahin. Mhm. Diese Forming-Phase war schnell, intensiv. Zum Glück ging es aber alle relativ gut. Und ich würde sagen, was so für uns da ganz am Anfang wichtig war, auch war zu realisieren, dass die wertvollste Ressource, die wir überhaupt haben, eben nicht das Geld ist, sondern die Zeit. Und wenn man sich das mal so visualisiert, da gibt es einen guten TED-Talk von so einem ganz lustigen Kollegen, der über das Procrastination-Monster spricht und der hat mal seine Lebenswochen aufgezeichnet als Kästchen auf dem Blatt. Und das sind nicht so viele. Ja, das sind sogar sehr, sehr wenige. Und wenn ich jetzt 30 schon bin, sind ein Drittel dieser Kästchen eigentlich schon ausgefüllt. Also war also die erste Realisierung wichtig, es ist nicht das Geld, dem wir auch nachgehechelt sind. Wir hatten beide sehr, sehr gute Karrieren, sehr viel verdient, sehr viel investiert dann auch und denen hat auch gesagt, wieso gehst du jetzt bist du auf der Höhe deiner Karriere, jetzt kannst du ja richtig auscashen und ernten, alles, was du da gesät hast, aber nee, eben nicht, ja, es ist die Zeit, es ist nicht das Geld. Das ist so, würde ich sagen, das erste ganz große Learning und das zweite haben wir auch schon ein bisschen so angeschnitten, dass egal, welchen Lebenstraum man da so hat, egal, welches Lebensstil man da leben will, es gibt eben immer auch eine Community rundherum, die das alles stützt. Also waren wir auch mit diesem Traum, mit der Idee am Anfang in unserem familiären Umfeld und Freundesumfeld vielleicht alleine, weil es da niemand gab, der es jemals gemacht hat. Aber sobald wir da reingegangen sind, waren auf einmal am Anfang nur einzelne wenige, dann bald Zehnte von Leuten, dann Hunderte von Leuten irgendwann, die alle genau das Gleiche machen und tun. Was uns dann quasi diesen zweiten, dritten, vierten Schritt wesentlich vereinfacht hat, weil wir dann nicht mehr alleine waren. Weil die ersten Schritte, die sind auf jeden Fall super hart. Ja. Die meisten, die von einer Weltumsegelung träumen, also die wenigsten kaufen sich überhaupt ein Boot. Die wenigsten werden mit dem Refit fertig. Manche fahren dann los und da sind wir vielleicht noch bei 5% gefühlt. Ich weiß es nicht, die genauen Zahlen. Und nur die allerwenigsten kommen überhaupt an. Ja. Also es ist heftig, aber das Wichtige ist halt einfach tatsächlich auf diese innere Stimme zu hören. Was ist da? Was war immer schon da? Wo spüre ich diese Energie? Dann den Schritt zu setzen, dann loszulegen. Und dann wird man getragen von der Community, von der Energie, die entsteht. Und das war für unsere Norming-Phase ganz am Anfang wichtig. Die war recht kurz und spitz. Und dann ging es ins Storming. Ja, das war dann intensiv.
Ja, nee, also das, was du gerade auch schon gesagt hast, Matthias, mit den Kästchen, ich glaube, das hilft auf jeden Fall, sich das mal zu visualisieren, wo man eigentlich gerade steht. Und 30 ist tatsächlich schon, wenn man überhaupt das Glück hat, mal irgendwie 90 zu werden, dann ist es ja irgendwie auch schon ein Drittel. Tricky Part dabei ist ja auch, dass du eigentlich gar nicht weißt, wie viele Kästchen du überhaupt zur Verfügung hast. Also kann ja auch sein, dass du irgendwie nur die Hälfte der Kästchen zur Verfügung hast, die man normalerweise irgendwie hätte. Und von daher ist es eigentlich noch viel wichtiger, Träume nicht irgendwie auf eine Liste zu schreiben, die man dann irgendwann mal wieder rauskramt, sondern tatsächlich auch anzugehen. Okay, das heißt, ihr habt das Boot dann gekauft, Weihnachten, erstmal ein spannendes Weihnachten gehabt, weil jetzt so ein großer Stein quasi vom Herzen gefallen ist, weil das so mit das Wichtigste war, was ihr eigentlich brauchtet für den Plan. Und alles andere, das kam so ein bisschen dann danach oder es hat sich irgendwie ergeben. Damit, was genau meintest du damit? Also ging es dann wirklich darum, wie mache ich so ein Refit und weil da steckt ja dann, glaube ich, viel dabei, was man noch überhaupt nicht vorher weiß, was man sich eigentlich irgendwie aneignen muss und einfach lernen muss, wie so ein Boot überhaupt funktioniert. Und wie ging es dann weiter mit euren Planungen? Also was, nachdem ihr das Boot gekauft habt, habt ihr vorher auch schon irgendwie weiter geplant oder habt ihr gesagt, wir kaufen erstmal das Boot, das ist so das Wichtigste und danach planen wir dann weiter und dann wissen wir auch, womit wir planen können, weil wir dann ein Boot haben und genau wissen, was irgendwie noch fehlt, was wir noch machen müssen. Wie ging es dann weiter? Ich glaube, das war jetzt Dezember und ihr seid dann ja Mitte 2019 in See gestochen. Das heißt, es war nochmal so ein halbes Jahr. Ja, was habt ihr in diesem halben Jahr noch gemacht? Was musste da noch gemacht werden?
Also im Dezember haben wir eigentlich nur das mündliche Commitment bekommen, dass sie das machen wollen. Ja, dann haben wir im Januar am 11. Januar gab es den 30. Geburtstag, wo auch dann die Alteigner da waren. Und parallel zu der Zeit wurde ein Gutachten erstellt. Da war dann auch ein Aluminiumboot, haben wir einen Aluminium-Experten mit dazugezogen, dass der uns einfach das nochmal durchprüft und nachschaut, ob die Grundsubstanz gut ist. Das ist einer der wichtigsten Schritte, weil wenn eben die Grundsubstanz nicht passt, dann passt alles andere später auch nicht. Das war also im Januar. Im Februar wurde dann der Vertrag unterschrieben. Also es war der 12. Februar, der Geburtstag meiner kleinen Schwester. Dass ich das auch nie wieder vergessen werde. Und direkt danach dann ging der Refit los. Muss aber auch schon sagen, dass, weil wir ja schon diese Due Diligence-Liste gemacht haben, mit allen Kriterien, die wir haben wollen, haben wir natürlich auch schon in der Theorie sehr viel angefangen darüber zu lesen, zu recherchieren, was man haben will, was man aufpassen muss, was gut ist, was schlecht ist. Das war aber alles nur Theorie. Ja, und als dann der Vertrag unterschrieben wurde, sind wir eigentlich relativ schnell, ich glaube, in der nächsten oder übernächsten Tag waren wir schon wieder auf dem Boot und haben angefangen, das Ding zu reparieren. Und haben halt dann die wichtigsten und intensivsten Mängel ganz nach oben priorisiert und haben dann von oben bis unten durchgearbeitet, immer mit dem Ziel, erstmal loszukommen. Das war wichtig für uns, weil wir gesagt haben, wir fahren im Mai los. Also auch, dass es da wiederum einen Folgetermin gibt, dass wir da nicht in die Gefahr kommen, wie die meisten Segler, die dann erstmal viele Jahre in dem Boot schrauben, bis sie dann Geld, Zeit, Gesundheit oder Lust und Laune verlieren und dann erst gar nicht loskommen. Deswegen haben wir gesagt, okay, nee, Mai geht's los. Ja. Deswegen alles, was gemacht hat, muss, um losfahren zu können, muss bis dahin stehen. Und da ging dann los. Und obwohl ich selber schon viel mit den Händen gearbeitet habe, früher schon als Kind, und ich glaube, da auch einen guten Zugang dazu habe und mir das auch taugt, habe ich erstmal alle Schrauben falsch reingedreht und die falsche Material verwendet und musste tatsächlich bei Null anfangen, weil so ein Boot ist, das ist ein riesengroßes System, was aus hunderten Subsystemen besteht, weil wir halt alles selber machen müssen, was wir zum Leben brauchen. Angefangen vom Strom, ja, bis zum Wasser, bis zum Abwasser, bis zur Elektrik, bis zu die Sicherheit, das Segeln selber. Wir haben viele Motoren an Bord, wir haben unglaublich viel Zeug an Bord und alles war Neuland. Ja, jedes einzelne Teil. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch niemanden, den ich so richtig fragen konnte. Die musste ich mir erstmal alle zusammensammeln, diese lieben Menschen. Und da haben wir dann ziemlich viele gefunden.
Wo habt ihr diese Menschen gefunden? Also das Boot lag ja wahrscheinlich irgendwie in Flensburg im Hafen.
Genau, das lag da im Hafen. Ja, und dann, da war noch recht wenig los, weil zu dem Zeitpunkt war es ja noch Winter und es ist auch Winterlager. Es war auch sehr, sehr, sehr kalt und das Erste, was kaputt gegangen ist, war natürlich unsere Standheizung. Das heißt, wir lagen da als fast einer der wenigsten Schiffe im Wasser überhaupt, was es natürlich wieder leicht gemacht hat, um festzustellen, auf welchem Boot Leute sind, weil das waren wenige Boote und da sind wir dann halt direkt hingezackelt, haben dann Kontakte geknüpft, auch unsere Voreigner haben uns da sehr stark unterstützt in diesem ersten Teil dieses Weges. Die haben da sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und kannten auch das Schiff und haben uns da auch einfach viel Rat mitgegeben. Und dann geht das los, ja, dann geht es natürlich darum, erstmal Fehler zu machen. Und aus diesen Fehlern, die wir gemacht haben, haben wir sehr, sehr viel gelernt. Und ich glaube, das Wichtigste war eigentlich, dass wir gesagt haben, wir wollen alle Fehler machen, die wir machen können, so schnell wir können. Aber halt idealerweise nur einmal die gleichen und nicht zweimal. Und wenn wir das einhalten, kommen wir eigentlich recht weit.
Damit ihr die Fehler noch irgendwie in Flensburg macht und wisst, wie ihr damit umgehen könnt und nicht erst irgendwie mitten auf dem Atlantik dann auf einmal
die Überraschung. Genau, wobei man sagen muss, wir haben von Februar bis Mai das Schiff in Flensburg stehen lassen. Wir haben, glaube ich, einmal eine Ausfahrt gemacht. Das heißt, wir haben das Boot nicht bewegt. Das wäre vielleicht eine Sache gewesen, die man früher hätte machen können. Wir waren so beschäftigt mit Umbauen und gleichzeitig, muss man auch sagen, haben wir dann auch nebenbei uns auch weiterhin beruflich beschäftigt gehalten. Deswegen hatten wir diese Doppelbelastung. Paulina hat noch gearbeitet bis Mai, glaube ich, oder? Mhm. Deswegen waren wir dann nur am Wochenende da und haben dann aber jedes Wochenende gearbeitet. Und dann ging es los im Mai. Und dann kam der erste Motorschaden 1,5 Stunden nach dem Start der Weltumsegelung. Ja. Da hatten wir den ersten Vollschaden und mussten händisch die Ankerkette rausreißen und ins Wasser reinwerfen, in der Schlei damals noch, weil wir dann schon standen, ja. Und so ging es dann eigentlich dahin. Also dann haben wir das repariert, 2 Tage später den nächsten Vollstopp, dann sind wir in die Nordsee rein, das war für uns so die Mordsee, riesengroßer Kampf mit den Gezeiten, Strömungen, schwerem Wetter, erste Grundberührung, sind nach Frankreich, nächster Motorschaden, wieder 2 Wochen voll repariert, über die Biskaya zum Glück ohne Probleme, hatten fast eine Kollision mit einem Grauwal, also...
Also wie habt ihr das überhaupt, also so ein Wal, den sieht man ja sowieso immer ganz wenig nur, ab und zu mal eine kleine Fontäne, also wie ist das abgelaufen?
Ja, das war so, dass wir tatsächlich im Horizont eben eine Fontäne gesehen haben. Erstens war ich mir nicht sicher, ob es eine ist, dann kam noch eine, dann habe ich die Pauli auch hochgeholt, die gerade Pause gemacht hat, und dann kam eine dritte und die war dann schon sehr nahe und wir waren da sehr euphorisch, weil das die erste Wal war, den wir da so gesehen haben. Cabra gezückt und haben uns so gefragt, ob wir da Kollision haben. Nee, der sieht uns ja. Also da, wir halten unseren Kurs, der wird schon abdrehen. Und auf einmal wussten wir nicht, wo der jetzt ist. Wir wussten, der muss nahe sein. Und dann wurde auf einmal tatsächlich das Meer, was dunkelblau war, wurde einmal heller. Und irgendwann war es weiß. Oder fast weiß. Das war... Und dann ist mir auch die Stimme versagt. Das hört man auch auf diesem Video, was es da gibt, sehr gut. Weil ich rechts die Flosse gesehen habe und auf einmal links neben uns hat er geatmet. Und er war, ja, glaube ich, recht gut ausgewachsen. Wir dachten zu dem Zeitpunkt noch, dass wir mit unserem Alu-Schiff mit 2 Kielen sogar den Wal verletzen werden. Und deswegen war das meine Sorge. Als ich dann angekommen bin und diesen Segelgarn dann verbreitet habe, meinten dann die Segler, dass das eine sehr, sehr, sehr gefährliche Situation war und dass diese Wale halt eben 30, 40 Tonnen schwer, also 3 bis 4 Mal so schwer werden wie unser Schiff und dass der kein Problem hat, wenn der uns berührt, sondern umgekehrt. Ja, und das wurde uns aber erst später bewusst. Aber es war ein sehr spannendes, ja, sehr spannende Begegnung, aber man sollte als Segler die Wale immer schön auf Abstand halten, ja. Ja, und danach ging es eigentlich, wie gesagt, dann weiter. Also über Biscaya waren, Spanien, nächster Motorschaden. Da sind wir dann auf die Küsten getrieben, weil wir auch leider keinen Wind hatten. Haben dann wieder eine Woche voll repariert, sind weiter nach Portugal, nächster Motorschaden. Also dieser Motorschaden, den wir korrigiert hatten, ist 2 Tage später wieder hochgegangen.
Das war immer der gleiche Motorschaden?
Nee, das waren immer neue. Das waren immer neue. Und haben auch, muss man auch dazu sagen, in Flensburg noch die Maschine überprüfen lassen mit einem sehr, sehr teuren Gutachten. Leider Gottes wurden wir dort aber nicht entsprechend geserviced. Konnte ich aber auch nicht einschätzen. Also ich habe da immer über die Finger geguckt, aber leider Gottes waren wir, glaube ich, ein sehr dankbarer Kunde für diesen Anbieter, weil einfach kein Test gemacht wurde. Also nicht so, wie wir es mittlerweile wissen, wie man es machen müsste. Aber wir haben, das war das Schöne, jedes System so ganz gut kennengelernt. Und das war wichtig am Ende des Tages, ja, weil wir jetzt halt wissen, wie wir es reparieren. Deswegen teuer, ja, sehr nervenaufreibend, aber im Nachgang super gut, weil eine bessere Ausbildung am Motor hätte es nicht geben können.
Wie habt ihr es, also das sind ja schon einige, ich sag mal, Prüfungen vor dir dargestellt worden seid, dann direkt nach den ersten 1,5 Stunden eigentlich voller Euphorie quasi, okay, wir haben den Termin Mai jetzt geschafft, alles soweit parat und vorbereitet, dass wir loslegen können und dann kommt nach 1,5 Stunden der erste Motorschaden und es geht dann doch nicht so los, wie ihr euch das irgendwie vorgestellt habt. Und jetzt nochmal dann später auch nochmal 1, 2 weitere Motorschäden. Wie habt ihr es geschafft, ja, bei diesen, ich sag mal, Willensprüfungen dann nicht irgendwie das Handtuch zu schmeißen und zu sagen, vielleicht ist das doch nicht so die beste Idee?
Ja, also ich glaube, es war vor allem, es gab viele Höhen und Tiefen und bei den Tiefen ist es natürlich schwierig, da die Moral hochzuhalten und die Motivation hochzuhalten, aber es war kontinuierlich auch über diese schweren Zeiten hinweg diese intrinsische Motivation da und dieses Gefühl, we want to find out what's next, ja? Also dieses Gefühl von, wir sind hier noch lange nicht fertig, auch wenn vielleicht dann irgendwann das Bankkonto leerer und leerer wurde, wussten wir dennoch, wir sind hier noch lange nicht fertig und wir sind gespannt darauf zu erfahren, was jetzt als nächstes kommt. Und ich glaube, das ist halt eben auch so eine Sache bei Abenteuern, ja, man lässt sich ja nicht nur auf das Positive ein, sondern auf alles Mögliche, ja, und vielleicht sollte man auch so ein bisschen diese Wertung eben lassen von Positiv und Negativ, sich davon ein bisschen distanzieren und wirklich offen sein für alles, was kommt. Und im Nachhinein betrachtet war es sehr gut, dass diese Motorschäden in Europa passiert sind und die Leute, die wir über diese Herausforderungen getroffen haben, sind unbezahlbar und mit denen haben wir immer noch Kontakt, das ist ja das Schöne. Aber ich glaube, so vielleicht auf deine Frage eingehend, so für mich war es vor allem so dieses intrinsische Gefühl von, ich möchte herausfinden, was als nächstes kommt und dieses Wissen, wir sind hier noch lange nicht fertig. Ja.
Da kann ich dann noch die zwei Gedanken ergänzen, dass zum einen das Schöne war, dass im Rückblick wir dort die wichtigsten und tiefsten Freundschaften geschlossen haben, als irgendwas kaputt war. Ja, das sind zum einen andere Segler oder auch irgendwelche Experten, seien das Schweißer oder Dreher oder Motormechaniker oder Rigger oder da haben wir ganz viele Leute kennengelernt, weil es nicht nur Motorschäden gab, sondern nur die schlimmsten Probleme, aber wir hatten auch viele andere Probleme. Aber gerade in diesen Momenten haben wir diese besonderen Menschen kennengelernt und da sind sehr viele Freundschaften entstanden, die wir heute alle noch pflegen und uns regelmäßig austauschen. Deswegen haben wir irgendwann mal auch schon spaßhalber gesagt, wir hoffen, dass wir bald wieder ein Problem haben, weil ich möchte die Person kennenlernen, die wir da sehr, sehr tief und persönlich kennenlernen werden, weil wir schon sehr, fällt mir der englische Begriff ein, vulnerable waren in der Situation und damit sehr offen für diese lieben Menschen. Also das ist der eine Gedanke. Ich meine, unser Boot trägt den Namen Companion, das ist der Weggefährte und dieses Boot hat diesen Namen ganz aus dem tiefen Grund und das sind eben gerade diese Menschen, die wir da hier zu finden wollen, diese Companions. Und diese schlimmen, schweren Momente haben diese Companions wie ein Magnet angezogen. Deswegen also sehr, sehr gut, ja, dass das passiert ist.
Ja, und vielleicht auch noch zu diesem Thema, wie entstehen dann so diese Verbindungen so einfach? Man fokussiert sich einfach auf das, was einen verbindet und nicht das, was einen unterscheidet. Ja. Das kennt man, glaube ich, aus einem Alltag manchmal nicht so sehr. Ja. Da fokussiert man sich vielleicht eher darauf, was einen unterscheidet. Und in diesen Momenten war es einfach unheimlich einfach, sich darauf zu fokussieren, weil es so emotional war, sich darauf zu fokussieren, was verbindet uns eigentlich. Und es ist allgemein in der Segler-Community ganz, ganz häufig so, ja, dass wir da auf Leute treffen, die ganz, ganz andere Lebensmodelle hatten oder haben als die, die wir pflegten oder noch pflegen. Aber das, was uns verbindet, ist halt eben die Liebe zur See und das verbindet so stark, dass man eben in diesen Genuss kommt von einem super vielfältigen Austausch. Und das war ein Punkt, der uns eben auch am Laufen gehalten hat. Diese Leute, die wir getroffen haben auf unserem Weg, aber auch eben die Freunde, die wir zu Hause haben, die dann immer wieder gesagt haben, zum Beispiel einmal da, der gesagt hat, so, naja, ich will euch schon nochmal die Welt umsegeln sehen. Ne? So einfach kommt ihr mir nicht davon. So aus Spaß natürlich.
Das ist auch nochmal Motivationsschub quasi von Menschen, mit denen ihr einfach in Berührung gekommen seid.
Genau, das war sehr, sehr, sehr wertvoll.
Das ist auch nochmal, das ist quasi der zweite Gedanke, den ich da noch mitgeben wollte. Das ist ja quasi eine sehr gute Brücke dahin. Das ist nämlich dieser Golden Circle, den ich von Simon Sinek mal gelesen habe vor Ewigkeiten, wo es ja darum geht, dass es drei Scheiben gibt. Ja, im Kern steht die wichtige Frage und das ist das, warum machen wir das, was wir da so machen? Und das ist egal, was es ist, ob wir jetzt segeln oder einen Bürojob haben oder ob wir da irgendwie golfen gehen oder tauchen oder auf einer Farm leben, egal was es ist, warum machen wir das? Das zu verstehen, das zu spüren, sehr wichtig. Und dann im nächsten Schritt, ja, das nächstwichtige ist dann, wie gehen wir die Herausforderungen an, die wir haben? Und sich das mal wirklich zu überlegen und vielleicht sogar in einem kleinen Manifest, so wie wir das gemacht haben, runterschreiben, hat uns auch geholfen, dann festzustellen, dieses Dritte, dieses, was wir tun, ist eigentlich komplett egal. Also ob wir jetzt im Segelboot sind oder in Deutschland wohnen oder ob wir jetzt eine Maschine reparieren oder ob wir jetzt am Strand sitzen und Champagner trinken, wie jeder denkt, was wir tun jeden Tag, was wir aber fast nie gemacht haben bisher, stellen wir eben fest, das Was ist komplett egal. Ja, sondern es geht ums Wie gehen wir dabei vor. Und darauf haben wir uns von Anfang an konzentriert. Das sprechen wir auch ganz offen und ehrlich an. Das wiederholen wir immer wieder mal mantramäßig für uns selber, gerade in den schweren Momenten, wo wir dann feststellen, wenn wir uns daran halten, ans Wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir vorangehen mit diesen ganzen Themen, also 5 Werte abgeleitet, mit vielen Ideen subsumiert darunter, dann ist alles was möglich. Ja. Und dann geht das vorbei irgendwann. Meistens hat es länger gedauert, war wesentlich teurer, als wir es gedacht haben. Aber wir haben viel Blut gelassen, also wortwörtlich. Aber dennoch, es wird so ein anziehender Sog. Warum? Weil dieses, wie wir machen, was wir machen, sehr in Sync ist mit dem, warum wir es eigentlich in the first place machen, ja.
Und was ist euer Warum?
Du stellst Matthias die richtige Frage.
Ja gut, aber das wäre eine Folge, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge. Aber in der Kürze der Würze, also habe ich mich bewusst dafür entschieden, dass mein Warum ist Enjoyment of today and excitement for tomorrow. Und um es noch kürzer zu machen, solange ich jeden Morgen strahlende Augen habe, wenn ich in den Spiegel schaue, vor allem wenn ich alleine dastehe oder wenn ich das am Abend mache und ich die gleichen Augen sehe und die tatsächlich strahlen, dann ist es für mich so dieses KPI, dass ich weiß, das, was ich mache, egal was es gerade ist, das scheint wohl gut zu sein. Und wenn ich aber feststelle, dass diese Augen über viele Tage hinweg nicht leuchten, gerade wenn ich alleine bin, ja, dann ist es Zeit, was zu ändern. Das ist dieses ganz tiefe Gefühl, wo ich für mich immer wieder nachschauen kann, wo ich bin. Ja. Das ist also why, enjoyment for today, excitement for tomorrow. Mhm. Und das how, da haben wir halt 5 Werte abgeleitet, gibt es ein paar, weil die am Ende des Tages dann so diese Secret Source sind, die es ermöglichen, weiter zu marschieren, weiterzugehen. Mhm. Und nur deswegen sind wir überhaupt noch hier, weil wenn es nur ums Was gehen würde, hätten wir schon lange den Stecker gezogen. Ja. Oder irgendwie ein Stöpsel gezogen, das Wasser einläuft und dann haben wir gesagt, okay, Freunde, Zeit fürs nächste Abenteuer.
Ich merke schon, die Motivation ist auf jeden Fall sehr stark bei euch. Und es gibt wenig Sachen, die euch irgendwie, ja, ich sag mal, von diesem Plan auch abbringen könnten. Da müsste wahrscheinlich schon was sehr Tragisches passieren.
Ja, wobei ich auch trotzdem ermutigen möchte, da auch immer offen zu sein. Ja, es gibt durchaus eine legitime Version dessen, dass man sagt, hey, das ist irgendwie anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und da, glaube ich, sollte man auch den Mut haben, um zu sagen, das ist jetzt vielleicht erfüllt nicht die Wahrnehmung oder die Wünsche, die ich mir daraus abgeleitet habe. Ja. Und dann ist die Frage, was kann ich da noch tun? Ja. Wir haben da sehr stark eben an dem Thema Erwartungshaltung auch gearbeitet, ja, wo wir gesagt haben, vielleicht bauen wir uns auch viel zu starke Erwartungen eben an das Thema. Ich sage es immer wieder, ich dachte mir, ich werde auf einem Segelboot sitzen, ja, wie im Charter und irgendwie Croissants in der Bucht in Frankreich essen und Rotwein trinken. Und am Ende haben wir halt wochenlang am Motor geschraubt und das führte schon zu Frust und Enttäuschung durchaus, ja. Aber das war mir persönlich auch irgendwie eine Lehre, mich von diesen Erwartungen auch zu lösen und zu sagen, hey, ich nehme dieses Abenteuer, wie es kommt. Und wenn man dann an diesen Punkt kommt, dann kann man unheimlich viel mitnehmen, ja, unheimlich viel von dem, was auf einen so zugeschmissen wird. Und jetzt dann nochmal wieder auf diese Storming-Phase zurückzukommen, ja, diese zweite Phase bei uns, die so ein bisschen abzuschließen. Ich glaube, da waren die großen Erkenntnisse halt eben zu sehen, hey, wir können von überall aus Geld verdienen, als wir an einem Punkt waren, wo wir gesehen haben, das Bankkonto ist an einem Punkt, da wird es gefährlich. Da haben wir uns aufgerafft und gesagt, hey, okay, wir möchten es aber weitermachen und was können wir jetzt tun, ja. Matthias hat dann angefangen, nochmal intensiver quasi am Laptop zu werkeln und als Berater zu arbeiten. Ich habe dann die Bootsthemen, wo ich konnte, übernommen und so haben wir quasi als Team zusammengewirkt, dass es irgendwie weitergeht, ja, mit der Reise. Oder wir haben halt eben auch gelernt, dass wir keine Checkmarks hinter Orte setzen, wie Porto oder irgendwelche Orte in Frankreich, irgendwelche Buchten in Frankreich, sondern dass wir eben diesen Austausch mit Menschen genießen, ja, und den kannst du halt irgendwie in Bauprojekten haben oder den kannst du irgendwie mit anderen Seglern haben, ja. Also da halt eben neue Perspektiven irgendwie in Kauf, also anzunehmen auch und da irgendwie eine Bereicherung draus zu ziehen auch.
Vielleicht zu guter Letzt nochmal so ein bisschen, ihr habt ja viele, viele Erfahrungen schon machen dürfen, ihr habt noch viele Erfahrungen, die ihr vor euch habt. Vielleicht so rückblickend nochmal viele Fehler, die ihr irgendwie auch gemacht habt, die ihr jetzt in den letzten anderthalb Jahren irgendwie habt mitgenommen. Es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr Dinge, die ihr gelernt habt und die für euch so ein bisschen sich geändert haben. Aber wenn ihr es mal so auf 4 Dinge reduzieren müsstet, was sind so die 4 Dinge, ja, die ihr am meisten wertschätzt, dass ihr sie habt machen dürfen als Erfahrung?
Ich glaube, einige davon haben wir bereits schon angesprochen. Ich glaube, eines der wichtigsten Themen, was uns auch immer wieder begegnet, auch heute noch jeden Tag, ist so dieses Thema Erwartungen setzen, Erwartungen machen. Natürlich, wenn man so ein Projekt vor sich hat, hat man gewisse Erwartungen. Davon kommen wir nicht weg oder es ist sehr schwierig, davon wegzukommen. Wir bilden dauernd Szenarien in unseren Köpfen. Es ist aber wichtig, sich, glaube ich, auf diese nicht zu versteifen. Und wie ich ganz am Anfang erzählt hatte, hatte ich persönlich diese Erwartungen sehr stark aufgebaut und hatte dementsprechend auch viele Tiefs auch irgendwie am Anfang, weil diese Erwartungen nicht erfüllt worden sind. Und dafür bin ich aber sehr dankbar, weil mir das irgendwie eine gewisse neue Leichtigkeit gegeben hat, eben zu lernen, nicht so viele Erwartungen zu setzen, nicht so viele definitive Szenarien in meinem Kopf auszuklamüsern, die dann für mich der einzige positive Outcome sind und alles andere ist ein Fehler oder negativ. Das hat sich jetzt so ein eine gewisse Leichtigkeit, mit der ich immer noch lerne umzugehen, entwickelt und die immer noch ausbaufähig ist, aber es ist definitiv einfacher als zuvor. Zum Beispiel konnten wir jetzt dieses Jahr nicht einfach so Weihnachten nach Hause fliegen, obwohl das eigentlich so der Wunsch jetzt persönlich von mir auch war, ist sich nicht ausgegangen. Und ich glaube, das hätte ich vor einem Jahr, vor 2 Jahren noch anders hingenommen. Ja. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar um diesen, in Anführungszeichen, Fehler, weil ich das Wort nicht so gerne mag, gemacht zu haben am Anfang, weil ich daraus irgendwie viel mitgenommen habe. Und damit einhergehend ist vielleicht gleich so diese zweite Erkenntnis auch. Am Anfang haben wir auch ganz viele Dinge irgendwie erzwingen wollen. Ja. Beim Segeln ist es ganz viel so, dass du eben mit Bedingungen umgehen muss, die du nicht ändern kannst. Und das sind in erster Linie Winde.
Das Wetter zum Beispiel.
Ja, das Wetter. Okay. Ja. Und dann
die
kannst
Zeiten.
Kannst du so tun, als würde es jetzt
Ströme.
Nur. Ja, genau. Könntest du tun, als würde es nur 12 Knoten geben an Wind. Aber in Wahrheit hast du 40 Knoten und musst natürlich deine Segel justieren. Und wir hatten da, glaube ich, am Anfang uns zu sehr versteift auf das, was wir geplant, fokussiert hatten zuvor und wollten Dinge erzwingen, ja, sei es irgendwie unter wenig Wind die Küste Portugals runtersegeln oder zu viel Wind, Grenada, solche Geschichten, ja. Und da haben wir eben gelernt, nicht so viele Dinge zu erzwingen und das einfach zu ändern.
Wie sieht es bei dir aus, Matthias?
Ja, ein Fehler, den ich immer wieder mache, schön konsequent mein ganzes Leben wahrscheinlich, ist, nicht zuzuhören. Und das ist eben gerade der Punkt, den wir schon öfter angesprochen hatten. Also nicht auf das zu hören, was ja eh immer schon da ist. Und das bin ich selber. Also auf das zu hören, was ich brauche, warum ich das mache, was ich mache, wie ich es mache. Und ich davon ableite, was ich mache und nicht umgekehrt. Also das ist ein Fehler, habe ich immer gemacht, mache ich auch heute noch. Und ich bin mir sicher, ich werde noch machen, falls ich jemals ins höhere Alter kommen sollte. Die Lektion ist aber, gerade mit der Reise haben wir bewiesen, wenn ich ein bisschen zuhöre, ja, und es dann umsetze, was ich eh immer schon weiß, was ich spüre, ganz tief, dann ist Wahnsinn, was dann passiert. Ja, also diese letzten 1,5 Jahre waren so intensiv wie das Leben davor. Oder wahrscheinlich noch intensiver. Also es ist ein unglaubliches Geschenk. Ja. Und vor allem auch wieder, muss man dazu sagen, dass wir überhaupt uns das, den Luxus haben, das entscheiden zu können, rauszugehen und sich da selber zu suchen und das zu verwirklichen und das überhaupt dann noch von unterwegs aus Geld verdienen zu können und diese Ausbildung zu haben und diese ganzen Sicherheitsnetze, die wir so haben in unserer First World in Germany. Wahnsinn, ja. Das ist ein Luxus extrem. Und ja, das zu nutzen, rauszugehen, dem nachzugehen, sich selber da zu finden und das zu leben, Wahnsinn, ja. Aber wie gesagt, zuhören, sau wichtig, kann ich nicht.
Ja, da gibt es aber, glaube ich, auch viele Leute, die vor allem bei dem Punkt, den du gerade zuletzt angesprochen hast, einfach auch nicht mal den Schritt zurückgehen und sehen, für was sie alles eigentlich dankbar sein könnten, sondern viel einfach auch for granted nehmen. Da ist es, glaube ich, enorm wichtig, zu gucken, okay, wo bin ich gerade, was für ein Glück habe ich eigentlich hier in dieser Position zu sein und nicht irgendwo woanders, wo ich ganz andere Herausforderungen habe, mit denen ich umgehen muss, bei denen ich vielleicht auch gar keine Einwirkung machen kann, wo ich gar nicht selber rauskomme auch. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, da ab und zu mal so ein bisschen den Blick rauszunehmen.
Ja.
Was ist das letzte Learning, was du mitgenommen hast oder was du, wo du sagst, okay, das ist noch so ein Ding, was ich jetzt im letzten
Anhalt. Spannenderweise eigentlich genau der Titel von deinem Podcast. Ja, es ist immer noch so.
Okay.
Das hört dir nie auf. Also nur weil wir jetzt da losgesegelt sind, ja, und unterwegs sind, ist es noch lange nicht, dass ich das jetzt quasi abgehakt. Nee, das geht ständig weiter. Also mittlerweile ist das hier unsere neue Norm. Und in dieser neuen Norm spüren wir wieder, dass es Wasser gäbe, wo wir rein müssten. Ja? Und nicht müssten, weil es einen Zwang von außen gibt, sondern weil das von ganz tief drinnen resoniert. Ja? Wir tun es aber nicht. Und dann fangen wir an, wieder zu prokrastinieren. Wir fangen wieder an, Gründe zu finden, warum wir jetzt nicht weiter sollten und warum wir jetzt nicht losstarten sollten, warum wir jetzt unbedingt noch das 100., 1000. Bootprojekt machen müssen. Ja? Und das machen wir nicht deswegen, weil wir es unbedingt müssen mittlerweile, zum Glück, sondern weil wir es können. Und weil wir das gelernt haben und weil das jetzt unser neuer Alltag ist. Aber wir spüren schon seit langem, ist es Zeit für was Neues. Ja, es gibt Herausforderungen. Die Welt hat sich weiterentwickelt. In vielen Punkten wir aber nicht. Heißt also, der Fehler ist ganz klar wieder derjenige, nicht zu starten oder einfach zu stoppen. Und eben nicht, weil man sagt, ich genieße das, ja, und es tut mir mega gut, sondern deswegen, weil ich Angst habe. Ich habe Angst, meine Persönlichkeit in vielen Punkten zu entdecken. Ich habe Angst, meinen Ruf zu verlieren. Ich habe Angst, Geld zu verlieren. Ich habe Angst, meine Gesundheit zu verlieren. Ich habe Angst, das nächste Land zu entdecken, weil hier ist es ja schon so gemütlich geworden in einem Jahr praktisch Quarantäne in Kolumbien. Ja, das ist, und es ist immer wieder das Neue. Das heißt also, nur weil wir da jetzt los sind, heißt es noch nicht, dass wir angekommen sind. Das heißt nur, das ist quasi ein Schritt gewesen. Und es hört nie auf. Also ich würde mir wünschen, ich würde mehr lernen, den Fehler nicht zu machen, zu stoppen und nicht zu gehen. Mhm. Nicht einen Schritt nach dem anderen zu setzen.
Ja, ja, klar. Nee. Ja, die Komfortzone, die fühlt sich gut an. Da kann man sich wohlfühlen. Und manchmal ist es ja auch schön, hier zurück in die Komfortzone zu kommen. Weihnachten nach Hause, es wird für einen gekocht und so weiter und so fort. Ins wohlwarmige Heim, aber es ist, also ja, für einen viel, viel, viel wichtiger, auch rauszugehen und auch dieses kalte Wasser zu suchen. Aber auch erstmal auch rauszufinden, was ist überhaupt das, was mich fordert oder wo ich vielleicht auch noch Angst vor habe. Und meistens ist ja das, was ich, ja, wovor ich Angst habe, ist das, woran ich auch am meisten dann wachsen kann, ne? Ja, vielen Dank für diese Erfahrungen. Gibt ja sicherlich noch viel, viel mehr. Wollt ihr uns vielleicht zum Ende mit, ihr habt schon viel darüber geredet, es hängt gar nicht so viel davon ab, welche Orte ihr auch seht auf eurer großen Reise, sondern das, was euch auch viel mehr begeistert, ist einfach auch die Begegnungen mit Menschen. Und ich würde mir wünschen, oder ich fände es schön, wenn wir uns, wenn ihr uns nochmal mit einer besonders schönen Begegnung, die ihr gemacht habt. Also es sind sicherlich auch wieder zahlreiche Begegnungen, die ihr hattet auf eurer großen Reise, aber vielleicht gibt es so ein, zwei Begegnungen, die ihr besonders wertschätzt, wo ihr sagt, okay, das ist eine schöne Geschichte. Da kann man auch noch was mitnehmen raus oder was draus lernen, wenn ihr uns mit dieser Geschichte quasi hier aus dem Podcast führt.
Ja, super schwierig tatsächlich, weil wir extrem viele spannende Leute kennengelernt haben und wir waren tatsächlich vor dem Podcast noch so ein bisschen am Diskutieren, wen picken wir denn da raus? Wir haben einmal den Wim rausgepickt, der über 80 ist, ein amputiertes Bein hat, immer noch auf sein Segelboot ist und immer noch wild durch die Welt segelt. Und uns damit begeistert hat, wie er einfach keine Grenzen für sich kennt, eben so dieses typische, die Altersgrenzen, ich kann nicht, weil ich bin schon über 70 oder über 80, wie er das komplett beiseite gelegt hat und einfach wahnsinnig sein Leben versucht zumindest zu leben, ja, unter den Umständen, die er hat und einfach super fit ist noch und aufgeweckt und begeisternd. Das war so eine Person, die uns sehr, sehr, ja, auch nochmal die Augen geöffnet hat, mit der wir dann wiederum ein kleines Video gestartet haben, weil wir unheimlich interessiert daran waren, wie so sein Leben abgelaufen ist. Und zwei weitere Personen, die für mich auch ganz spannend waren, waren Sunny und Robin, die haben wir in Portugal kennengelernt, die waren so unser Alter. Die waren für mich einfach aus dem Grund spannend, insbesondere Robin, die als Frau einfach unheimlich also sich wirklich in jedes Abenteuer stürzt, ohne Vorbehalte, ohne Ängste und da mir, glaube ich, was vorgelebt hat, wo ich hier und da noch auf jeden Fall mir eine Scheibe abschlagen kann, so dieses, einfach mal schauen, was kommt und wenn der Sunny gerade nicht mit auf ein Abenteuer mitgehen will, dann gehe ich jetzt, stürze ich mich da jetzt rein und hat von irgendwelchen wilden Geschichten erzählt auf wilden Inseln und die, glaube ich, für mich insbesondere als Frau irgendwie noch ein Vorbild war, weil man dann doch wenige Frauen sieht, die segeln tatsächlich. Ja. Magst du noch was hinzufügen, Matthias? Da können wir ewig erzählen tatsächlich.
Genau, deswegen, ich wollte jetzt auch Namen nennen, aber gleichzeitig würde ich die ganz gerne verallgemeinern zu einem Wort, was auch quasi bei uns im Schiff hinten steht und das ist nämlich eben wieder der Gedanke Companions. Wir haben so viele Weggefährten auf dieser Reise kennengelernt, die wir vorher nicht kannten, wo wir aber innerhalb von wenigen Minuten in eine Tiefe gelangt sind, die ich so nur selten davor kannte. Das heißt, ich habe dann auf einmal Menschen da, die kannte ich vor 5 Minuten noch nicht, aber ich habe ein tieferes Gespräch als mit meiner Familie oder mit meinen Freunden oder mit meinen Arbeitskollegen oder mit meinen anderen gesellschaftlichen Beziehungsformen, die man halt so hat im Leben. Und das sind ganz, ganz viele Menschen, die wir schon davor kannten, ja, die wir aber so noch nicht kannten, die dann auf einmal, wie Till am Anfang einfach sagt, hey, Matze, wir fahren da jetzt hin und ich hole dich ab und wir fahren dahin, ja, und dann sind wir bei diesem Schiff. Dann aber später auch, und es waren auch wieder die gleichen, die sagen, hey, natürlich sind wir dabei, wenn ihr lossegelt und uns helfen bei diesen ersten Katastrophen, die wir da so erlebt haben. Oder dann auch später Menschen, die uns besuchen kommen, egal wo wir sind und einfach da sind für uns. und nicht nur einen Urlaub machen auf einem schönen Segelboot, sondern die sind einfach da und verbringen Zeit mit uns, wie der ganz liebste Kevin, mit dem wir jeden Tag fast schon schreiben. Mhm. Oder ein jetzt kommen wir schon in die Namennennerei, ist Wahnsinn, wie viele Leute wir kennengelernt haben. Und diesen Companions möchte ich auch an der Stelle Danke aussprechen, weil es die sind, von denen ich am meisten lerne, wo ich meinen Spiegel sehe, wo ich merke, wo ich selber scheitere, wo ich selber meine Kraft rausziehe, wo ich dann wieder weiterreifen kann als Mensch. Ja. Oder meinem Core Companion, ja, der Paulina, die mich geprägt hat in meinem Leben wie fast kein Mensch davor. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, sich in einer Umgebung aufzuhalten, und es ist sehr, sehr schön, in sich in einer Umgebung aufzuhalten, wo diese Companions da sind. Und nicht unbedingt die Leute, mit denen man in die Schule gegangen ist oder in die Uni gegangen ist oder ewig lange kennt, sondern dass man sich davon löst und sagt, wo resoniert mein Herz, wo resoniert mein ganzes Wesen, wo gehen meine Augen auf? Und nicht, weil ich sie schon lange kenne, sondern einfach nur deswegen, weil wir auf einer Ebene schwingen. Das Schöne ist, und vielleicht auch das nochmal an all die ganzen Companions da draußen, ja, die auch ihre Träume haben, ihre Leidenschaften haben, das hat ja jeder, das ist das Schöne. Es gibt dieses Lebensmodell, wo ganz, ganz, ganz viel von diesen Menschen rumrennen, ja, die diese Leidenschaften teilen, diese Ängste teilen, diese Sorgen teilen, diese Freuden teilen, diese Hoffnungen teilen, wo ich mich hinhocke und nach 5 Minuten absolut in Schwingen komme und in einer Tiefe angelangt bin, die ich sonst nicht kenne, wo dies Gegenüber die Sätze vollendet oder wo ich den Satz anfange und die Augen der anderen Person die Sätze fertig sprechen. Und es ist magisch, aber es ist gleichzeitig sehr einfach. Auf das Innere hören, das umsetzen und dann werden diese Companions auf einmal hochkommen aus Orten, wo man es nicht gedacht hätte, dass es die gibt. Ja.
Ja. Auch wenn man nicht auf dem Segelboot gerade ist.
Es muss kein Segelboot sein, nee, überhaupt nicht. Es kann, es gibt überall, egal was es für Leidenschaften, für Träume sind. Ja. Einfach mal ins kalte Wasser springen.
Ja. Ja, also ich denke auch Gemeinschaften mit, vor allem mit Menschen, die wirklich auch ähnlich oder gleich denken wie man selber, das ist einfach nur bestärkend und einfach nur in der Gegenwart, wenn man solchen Leuten ist, dann startet man einfach zum Beispiel einen Podcast, wie es bei mir der Fall ist, oder man segelt um die Welt, wie es bei euch der Fall ist. Ihr werdet ja noch viele, viele weitere Begegnungen haben und gerade auch schon gesagt, ihr dokumentiert das ja auch so ein bisschen. Abschließend vielleicht nochmal kurz, wo kann man so ein bisschen eure Reise mitverfolgen?
Also die Segelreise, wenn man so will, auf The Companionship. Da sind wir aber noch nicht so richtig aktiv. Vielleicht schaffen wir das mal. Ja. Aber dort gerne mal vorbeischauen. Und gerne auch übrigens, wenn irgendjemand das Gefühl hat, er braucht irgendwas oder wir können irgendwas helfen, einfach melden. Ja. Egal, ob das jetzt Segeln ist oder Persönliches ist oder auch Berufliches ist. Da wäre es übrigens so, dass man uns auf LinkedIn sehr gut findet, mit unserem Namen. Weil, wie gesagt, wir machen da ja auch sehr, sehr viel. Aber egal, wer da gerade hellhörig wurde, meldet euch und ich würde mich freuen, euch den Dienst zu erweisen, den ganz, ganz viele Companions uns erwiesen haben in den letzten Monaten. Ich habe da einiges abzuarbeiten.
Jahren schon fast.
Jahre, genau.
Alles klar, ja, die LinkedIn und so weiter, das werde ich alles auch verlinken. Dann ist das einfacher zu finden in den Shownotes.
Danke für die Zeit.
Ja, danke euch, dass ihr so viel von eurer Reise geteilt habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch auf der weiteren Reise und vor allem das, was ihr jetzt mit dem Pazifik dann ja auch vorhabt, vor der nächsten Herausforderung dann alles Gute. Also vielen lieben Dank, liebe Paulina, lieber Matthias, für eure Zeit und für eure Erfahrungen, die ihr geteilt habt.
Vielen Dank dir.
Sehr gerne. Danke dir.
Das war's schon wieder mit dem Podcast Kaltes Wasser. Ich habe einiges mitgenommen. Ich hoffe, für euch war auch das eine oder andere Zuckerstück mit dabei, was euch in eurem Alltag helfen wird oder auch mit der Umsetzung eurer Ideen das weiter vorantreiben wird. Folgt den beiden auf jeden Fall auf Instagram. Ich freue mich immer wieder auf die Stories und auch auf die Video-Vlog-Beiträge, die sie bei Instagram teilen aus ihrem Alltag vom Segelboot. Falls ihr mit den beiden in Kontakt treten wollt, geht das auch sehr gut über LinkedIn, falls ihr über andere Themen, das, was sie beruflich eigentlich noch so nebenbei machen, in Kontakt treten wollt. Beides verlinkt in den Shownotes. Ich würde mich natürlich auch freuen über ein bisschen Feedback @kalteswasserpodcast bei Instagram oder LinkedIn oder auch über Speakpipe. Einfach eine Sprachnachricht hinterlassen, kommt dann an. Würde mir sehr viel bedeuten, um diesen Podcast einfach ein bisschen weiterzuentwickeln. Wenn ihr es ganz auf die Palme betreiben wollt, würde könnt ihr natürlich auch super gerne oder ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann eine Bewertung hinterlasst und dem Podcast dann auch helfen würde, von mehr Menschen noch gesehen zu werden und gefunden zu werden. Ich freue mich auf euch in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt, ins kalte Wasser zu springen. Und bis dahin, nehmt eure Ideen, fangt an, sie umzusetzen. Die ersten Schritte sind die wichtigsten. Und auch wenn sie klein sind, sind sie ja meistens sogar noch viel wichtiger, weil man einfach ins Tun kommt. Fangt an und bis zum nächsten Mal.